Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu war wieder bei Donald Trump im Weißen Haus zu Besuch, schon zum dritten Mal seit Trumps Wiederwahl, so oft wie kein anderer ausländischer Politiker. Trump, so hieß es, dränge Netanyahu zunehmend auf eine Waffenruhe in Gaza und so hatten einige Beobachter im Vorfeld auf einen Durchbruch gehofft. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, hat das Treffen beobachtet. Zu Beginn unserer Sendung habe ich sie gefragt, wie es denn gelaufen ist.
Beide Seiten haben sich erstmal gefeiert beim gemeinsamen Abendessen heute, und zwar vor allem für den Krieg gegen den Iran. Wir hatten gemeinsam einen enormen Erfolg und ich denke, es wird in Zukunft noch erfolgreicher werden. Das hat der US-Präsident gesagt und Israels Premier hat erklärt, die Partnerschaft zwischen Israel und den Vereinigten Staaten und vor allem zwischen Präsident Trump und ihm habe einen historischen Sieg hervorgebracht. Netanyahu hat dann auch noch gesagt, er habe Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, denn dieser habe ihn verdient. Und das ist ja, das wissen wir, eine Auszeichnung, die der US-Präsident unbedingt haben möchte.
Welche Verabredung haben die beiden getroffen zum Thema Gaza? Haben die beiden überhaupt Verabredungen getroffen?
Kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber Trump hat ja deutlich gemacht, dass er ein baldiges Ende dieses Konflikts in Gaza wünscht. Und er sagte am Abend, die Hamas, die wolle ein Abkommen mit Israel. Der aktuelle US-Vorschlag sieht vor, dass eine 60-tägige Waffenruhe mit einer dauerhaften Lösung für Frieden endet. Netanyahu hat ja bislang gefordert, dass sich dafür die Hamas ergeben muss, ihre Waffen abgeben und ins Exil gehen muss. Das haben die bis jetzt abgelehnt. Jetzt scheint die Bereitschaft etwas größer zu Gesprächen zu sein. In Katar verhandeln Israelis und die Hamas über katarische Vermittler und Trumps Beauftragter Steve Witkoff, der wird in den nächsten Tagen dazu stoßen. Netanyahu hat sich am Abend auch geäußert zu dieser Frage einer möglichen Umsiedlung von Palästinensern, die mal von Trump, mal von ihm ins Spiel gebracht worden ist. Und er hat wörtlich gesagt, wenn die Menschen bleiben wollen, dann können sie bleiben. Aber Israel arbeitet mit den USA daran, andere Länder zu finden, in denen vertriebene Palästinenser leben könnte. Und man sei nahe dran, solche Länder zu finden.
Jetzt hören wir, dass Trump am Rande des Treffens außerdem verkündet hat, doch wieder Waffen an die Ukraine zu liefern. Hat er es einfach so gesagt oder was sind die Hintergründe? Wurde auch darüber beim Treffen gesprochen?
Es wurde nicht gesprochen, aber es ist bekannt. Das Pentagon hatte ja letzte Woche angekündigt, dass die Lieferung von Luftabwehrraketen, Artillerie und anderer Waffen zurückgehalten würde. Das Argument war, bestimmte Waffenvorräte in den USA könnten sonst zur Neige gehen. Das hat aber schon damals in anderen Kreisen und vor allem bei denjenigen, die die Ukraine unterstützen, in Trump-Nähe und im Kongress ziemlich viel Frust ausgelöst. Jedenfalls hat er am Abend bestätigt, die USA würden mehr Waffen an die Ukraine schicken, eine Kehrtwende. Möglicherweise hat dazu auch beigetragen, dass bei russischen Angriffen zuletzt wieder viele Zivilisten getötet und verletzt worden sind.
Aus Washington unsere Korrespondentin Doris Simon. Und damit sind wir schon mittendrin im Wichtigen dieses Morgens in aller Kürze. US-Präsident Trump hat die Frist für die Einführung neuer Zölle mit Handelspartnern einmal mehr verlängert. Neue Deadline soll der 1. August sein. Wolfgang Landmesser.
Die vom Weißen Haus an Handelspartner verschickten Briefe sind wortgleich, bis auf die Höhe der angedrohten Zölle. Zwischen 25% zum Beispiel für Japan und Südkorea und 40% für Myanmar und Laos. Das ist aber offenbar nicht das letzte Wort. Im Brief an die Staats- und Regierungschefs heißt es auch, dass die USA die Zollhöhe noch verändern könnten, wenn die Länder bereit seien, Handelsbarrieren für amerikanische Produkte zu beseitigen. In der Pressekonferenz des Weißen Hauses sagte Trump-Sprecherin Caroline Levitt, dass sich der Präsident mit jedem Land der Welt auf einen maßgeschneiderten Handelsvertrag einigen wolle. Bisher sind sich die USA aber nur mit wenigen Ländern einig geworden.
Moritz Schularek, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, riet hier in den Informationen am Morgen zu Pragmatismus.
Wir werden die USA nicht dahin bringen, wieder auf die 2-3% Außenzoll zu gehen, die wir mal hatten. Das heißt, wir werden uns jetzt arrangieren müssen. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass aus der europäischen Sicht das die richtige Strategie ist, jetzt eine Art von Deal zu machen, da pragmatische Lösungen zu suchen. Die werden sich an dem orientieren, wo wir jetzt sind. 10%, vielleicht kriegt man auch noch diese sektorspezifischen Dinge für Autos und Stahl reduziert. Und ansonsten wird nichts, was Trump verhandelt, lange Bestand haben. Also ich denke, da jetzt sehr lange auf die perfekte Lösung zu warten, wird nicht helfen, denn auch die wird nicht lange halten.
Der Wahlausschuss des Bundestags hat drei Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Georg Schwarte.
Am späten Abend waren sich zumindest die 12 Mitglieder im Wahlausschuss des Bundestages einig. Sie empfehlen 2 von der SPD und einen von der Union nominierten Kandidaten. Besonders umstritten bei CDU-CSU war zuvor die von der SPD nominierte Juraprofessorin Brosius Gersdorf, die sich unter anderem in der Corona-Pandemie für eine Impfpflicht eingesetzt hatte. Der Wahlausschuss aber ist nur die erste Hürde. Am Freitag muss der Bundestag alle 3 Richterkandidaten für das höchste deutsche Gericht per 2/3-Mehrheit bestätigen. Das Problem: der Koalition aus Union und SPD fehlt eben diese Mehrheit.
Der ehemalige Verfassungsrichter und Ministerpräsident des Saarlands, der CDU-Politiker Peter Müller, sagte hier bei uns, dass Diskussionen um die Besetzung der Richterämter nicht ungewöhnlich seien.
Das Bundesverfassungsgericht braucht profilierte Persönlichkeiten. Und die Erfahrung ist, dass nicht nur die Person das Amt prägt, auch das Amt prägt die Person. Und deshalb wäre es sicherlich falsch, von der ein oder anderen exponierten wissenschaftlichen Meinung, die man teilen kann oder auch nicht, darauf zu schließen, dass damit die Qualifikation für die Verantwortung, die mit dem Amt des Verfassungsrichters verbunden ist, nicht gegeben ist.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags befragt heute Vormittag die ehemalige Sonderermittlerin Sudhof zur Maskenbeschaffung in der Corona-Zeit. Die Grünen-Politikerin Paula Pichotta forderte hier im Deutschlandfunk einen Untersuchungsausschuss, um die Vorwürfe gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn aufzuklären.
Wir können uns ja nicht mal darauf vertrauen, dass die Unterlagen, die aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen, dass die an der Stelle uns weiterhelfen, weil wir wissen, und es ist schon pressetechnisch auch veröffentlicht worden, das Gesundheitsministerium hat damals Belege gefälscht, hat Unterlagen auf März vordatiert, die es erst im Dezember geschrieben hat. Also da ist so viel Intransparenz, da ist so viel Mauschelei und da ist so viel fehlende Zuverlässigkeit, dass wir anders als mit einem Untersuchungsausschuss nicht weiterkommen, wenn wir die Wahrheit wollen. Jens Spahn könnte man vermuten, will halt vielleicht nicht, dass die Wahrheit rauskommt.